Jetzt ist an, gell? Gut. Also ihr seid ja ganz schön mutig, gell, da was in das Körbchen reinzulegen für irgendjemanden, den ihr nicht mal kennt. Gestern war ich schon einen Tag da, da habe ich manche von euch kennengelernt, aber manche von euch sehen mich ja zum ersten Mal. Deswegen stelle ich mich noch ein bisschen vor. Ich heiße Tobias Klei. Wir leben in Neuenstein, also gar nicht so weit weg als Familie. Ich habe eine Frau und 5 Kinder. Die 5 Kinder sind alle von der gleichen Frau. Muss man auch immer dazu sagen heute. Und das, was wir machen, ist einfach irgendwie mit Menschen ihn irgendwie Jesus näher bringen. Das ist das, was uns umtreibt. Wie kann man Menschen in unserer Zeit heute mit der besten Botschaft der Welt erreichen? Und da hatten wir eben gestern so ein Seminar, wo es den ganzen Tag eigentlich schon um dieses Thema drum ging. Auch so mit so ein paar Tools, wie kann man das machen und so weiter. Und heute Morgen hat er eigentlich was ganz anderes geplant gehabt, aber habe heute Morgen nochmal gebetet und wollte euch einfach mit was ermutigen, was ich sehr, sehr ermutigend finde, was Jesus uns zuspricht und was wir oft vergessen in Bezug auf das Thema Zeuge zu sein und Jesus unters Volk zu bringen. Wenn das interessiert, der kann gern auch da sich bedienen nachher, da hat es noch so Karten von uns als Familie, ein Bild drauf, kann man uns auch kontaktieren, auch zu den verschiedenen Arbeiten, in die wir involviert sind und so weiter. Jetzt habe ich schon so gehört, dass bei euch ja einiges los ist. Also danke auch für das offene Teilen da in dem Rahmen. Und ich kann euch sagen, es ist fast egal, in welcher Gemeinde ich bin fast jeden Sonntag in einer anderen Gemeinde zum Predigen. Ich höre das ganz viel, diese Botschaften. Ja, ist nicht gut gelaufen in der Firma, sind wieder so und so viele entlassen worden. Ich war auch dabei. Und wenn man mal so reinschaut in unsere Welt und in unsere Landschaft hier, auch wenn draußen die Sonne scheint, auch wenn Deutschland äußerlich noch relativ schön und sauber und aufgeräumt aussieht, merkt man doch bei ganz vielen Menschen, da ist unglaublich viel Hoffnungslosigkeit da und es sieht echt trüb aus in unserem Land. Politisch ist nicht so leicht, wirtschaftlich ist schwierig, manche machen sich jetzt noch Gedanken wegen dem Trump, ja, das ist ja in Deutschland auch so Thema. Ja, wie wird es wohl weitergehen, das Ganze? Und ich habe gerade diese Woche beim Autofahren so einen Podcast auf SWR1 angehört. Da hat so eine Sozialforscherin oder Gesellschaftsforscherin hat so ein bisschen darüber erzählt, wie so die Tendenz ist gerade in Deutschland und wie die Menschen ticken. Ganz arg viel Unsicherheit, Angst. Wir Deutschen haben ja eh schon immer Angst, aber jetzt gerade noch mehr. Und es ist wirklich eine trübe Zeit. Und ich weiß nicht, ob dir das bewusst ist, aber ohne Licht jetzt, wenn die Sonne fehlen würde, dann wächst zum Beispiel nichts mehr. Vor ein paar Jahrhunderten hat es ja mal so einen Vulkanausbruch gegeben und dann ist tatsächlich in Deutschland 2 Jahre lang nichts mehr gewachsen. Dadurch kam das Erntedankfest zum Beispiel, feiern wir ja. Das war deswegen, weil die Sonne kam nicht mehr durch und dann ist nichts mehr gewachsen. Also wo kein Licht ist, ist auch kein Leben. Ich habe das gestern so ein bisschen anklingen lassen, wir machen viel mit Jugendlichen. Und manchmal gehen wir auch mit Jugendlichen in eine Höhle und in Höhlen, da weiß man, sieht man nicht so richtig, was kriecht da so rum und so weiter und manche haben da immer Angst, dass da irgendwelche Spinnen sind oder Schlangen oder sonst irgendwas. Fledermäuse sieht man manchmal noch so am Eingang. Und das Interessante ist aber, du kannst denen sagen, was du willst, das fällt denen schwer zu glauben, aber da, wo kein Licht ist, gibt es auch kein Leben. Also es gibt zwar so Spezialgebiete unter, keine Ahnung, 3000 Meter im Wasser, wo kein Licht hinkommt, da gibt es tatsächlich Lebewesen. Aber prinzipiell kann man mal sagen, wo kein Licht ist, ist kein Leben. Also in der Höhle gibt es kein Leben. Da gibt es zwar Forscher, die sagen, es gibt durchsichtige Skorpione, aber die hat noch kein Mensch gesehen. Algen gibt es da auch keine. Wo es kein Licht gibt, gibt es kein Leben. Und deswegen heute Morgen mal ein ganz, ganz besonderes Wort, das Jesus Christus in unser Leben hineinsprechen will. Und ich habe ja keine Ahnung, wo du stehst, so in Bezug auf Jesus. Und viele von euch, die kommen hier wahrscheinlich regelmäßig jeden Sonntag her und ihr wisst es, ja, Bibel und Jesus und so weiter. Aber vielleicht bist du heute Morgen auch da und irgendjemand hat dich hier mitgeschleppt und jetzt bist halt da und ja, jetzt hast gedacht, jetzt schaust du das mal an, was da überhaupt los ist. Aber die Bibel sehen die Christen als Wort Gottes an. Gott selber stellt sich da vor in der Bibel und er will zu uns Menschen durch die Bibel sprechen. Und deswegen lese ich etliches heute Morgen aus der Bibel vor. Wenn du noch nie Bibel gelesen hast, ist überhaupt kein Problem. Kannst du zu Hause mal probieren. Eine Bibel, wenn du keine hast, kriegst bestimmt hier in der Gemeinde, findest bestimmt eine oder bekommst eine. Und ich lese mal ein paar Verse vor, die sehr ermutigend sind in den düsteren Zeiten, in denen wir gerade leben. Selbst wenn äußerlich die Sonne scheint in Deutschland. Da sagt Jesus Christus mal Folgendes. Matthäus Kapitel 5, Vers 14 bis 16. Und Matthäus Evangelium, wenn du dich nicht so in der Bibel auskennst, das ist das erste Buch im Neuen Testament. Also das findet man relativ leicht. Und zwar sagt da Jesus Christus, ihr seid das Licht der Welt. Eine Stadt, die oben auf einem Berg liegt, kann nicht verborgen sein. Man zündet auch nicht eine Lampe an und setzt sie unter den Scheffel, sondern auf das Lampengestell und sie leuchtet allen, die im Hause sind. So soll euer Licht leuchten vor den Menschen, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater, der in den Himmeln ist, verherrlichen. Also Jesus Christus macht hier eine Aussage, er sagt, ihr seid das Licht der Welt. Total interessant, den meisten Christen, mit denen ich rede, über Lichtsein im Alltag, und es war interessant, weil der Olli hat was gebetet, der hat genau das gebetet. Die sagen, ja, ich gebe mir Mühe, Licht zu sein. Ich versuche auch, ein kleines Lichtlein zu sein, dort, wo ich bin. Aber wisst ihr, das ist ja ein großer Unterschied, ob ich versuche, Licht zu sein, ob ich mir Mühe gebe, Licht zu sein, oder ob ich das tatsächlich glaube, was Jesus Christus hier sagt. Jesus sagt nirgendwo, versuche mal Licht zu sein. Sondern Jesus Christus sagt, ihr seid das Licht der Welt. Die Frage ist, für wen gilt dieser Zuspruch jetzt? Gilt er für alle Menschen, also jeder ist irgendwie ihr Licht? Oder gilt er nur für besondere Menschen? Und auch das findet man in der Bibel relativ leicht raus. Wen spricht Jesus Christus da an? Jesus spricht ja öfters über das Licht in der Bibel. Und da lese ich euch mal einen Vers vor aus Johannes Kapitel 8. Da stellt sich Jesus Christus nämlich mal vor und er hat verschiedene Bilder, die er den Menschen gibt, wer er ist als lebendiger Gott. Und in Johannes 8, Vers 12 ist wieder so ein Bild, das Jesus uns gibt. Wer ist er denn? Und da sagt Jesus Christus, ich bin das Licht der Welt. Und dann sagt er aber, wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern wird das Licht des Lebens haben. Also Jesus Christus sagt, ich bin das Licht, aber ein Mensch, der mir nachfolgt, der hat das Licht des Lebens, weil er mich hat. Jetzt weiß ich nicht, was du mit Nachfolgen verbindest. Heute in unserer Zeit gibt es ja auch ganz viel mit Following auf den ganzen Social-Media-Kanälen. Du kannst immer irgendjemand folgen. Aber was bedeutet da folgen? Also nachfolgen für uns heute in unserer Zeit, soll ich am gleichen Platz stehen bleiben wegen der Kamera? Ist egal. Okay. Also nachfolgen in unserer Zeit hat ja so viel mehr was dazu und haben wir so ganz lose mit irgendjemand verbunden und man weiß ein bisschen Bescheid über den. Ob das aber die Wahrheit ist über den oder nicht, das weiß man ja oft gar nicht, was man da auf Social-Media-Kanälen von irgendjemand sieht oder gepostet bekommt. Aber das verstehen wir heute unter Nachfolgen oder jemanden folgen. Jetzt bei Jesus war das ein bisschen anders. Die hatten noch kein Social-Media damals. Und deswegen hat Nachfolge was damit zu tun gehabt, dass du dort sein musst, wo die Person ist, der du nachfolgst. Also Nachfolge zur Zeit Jesu hat einfach eine ganz enge Verbindung bedeutet mit der Person, der du nachfolgst. Du warst direkt dran. Hast alles erlebt, wie ist die Person, was macht die, wie tickt die und so weiter. Und genau das ist das, was Jesus Christus hier meint. Jesus sagt, die Person, die mir nachfolgt, die dort ist, wo ich bin, die mit mir unterwegs ist, die hat das Licht des Lebens. Weil Jesus Christus das Leben ist, das Licht ist. Nicht ein Mensch ist das Licht, sondern Jesus Christus ist das Licht. Und weißt du, wenn ein Kind Gottes sagt, ich gebe mir Mühe, Licht zu sein, oder wenn das mein Denken ist als Kind Gottes, dann ist eins klar, man ist eigentlich alleine unterwegs. Man ist zumindest nicht in der Nachfolge.
Man ist nicht dort, wo Jesus ist, sondern man versucht, aus eigener Kraft irgendwie christlich zu leben, Licht zu sein, irgendwie, wie auch immer das dann aussieht. Da versucht man, anstatt Jesus Christus sich einfach entfalten zu lassen in mir, versucht man selber das zu sein, was Jesus eigentlich ist, Licht. Und weißt du, die logische Konsequenz davon ist viel Unsicherheit. Oder vielleicht auch wenig Freude, weil man steht ja eigentlich immer unter Strom. Man versucht ja immer bestmöglichst Licht zu sein. Meistens ist da auch wenig Begeisterung oder wenig Ergriffenheit. Da gibt es dann Tage, da fühlt man sich als die Oberleuchte, wenn alles gut läuft. Und dann gibt es andere Tage, da fühlt man sich wie gar nichts. Wie niemand. Man hat versagt, es hat vieles nicht geklappt. Man ist vielleicht enttäuscht von allen möglichen Personen und Dingen. Und wenn man dann noch versucht, Licht zu sein, aus eigener Kraft, dann macht man sich verrückt. Ich habe euch heute Morgen mal was mitgebracht. Und zwar ist das so eine kleine Laterne. Jetzt habe ich da nichts zum Draufstellen, aber ich stelle es einfach mal da drauf, muss nur aufpassen, dass ihr nicht dran stoßt. Gell? Jetzt seht ihr das alles. Das ist eine Laterne. Und das Interessante ist, die Laterne ist ja nur dann ein Licht, wenn da was drin ist, was leuchtet. Das Interessante ist, das habe ich meiner Frau geklaut, die Laterne. Das war ein Dekorationsgegenstand im Garten. Das sieht man auch. Und das Interessante war, ich bin an dieser Laterne tatsächlich hunderte Male vorbeigelaufen und habe sie nie wahrgenommen, bis ich mir über dieses Thema Gedanken gemacht habe in der Bibel und eine Laterne gesucht habe. Aber wisst ihr, warum mir die nicht aufgefallen ist? Ist ganz einfach. Da war kein Licht drin. Und deswegen bin ich an der Laterne ganz arg oft vorbeigelaufen. Habe sie nie wahrgenommen. Oft nachts, wenn da dieses kleine Lichtlein drin gewesen wäre, hätte ich die sofort bemerkt. Draußen. Jetzt so Laterne, gibt es ja ganz unterschiedliche Laternen. Die war irgendwann mal neu. Wahrscheinlich, dann ist sie viele Jahre im Garten gehangen, dann ist sie so ein bisschen in die Jahre gekommen, jetzt ist sie total verrostet und so. Manche zahlen jetzt extra viel Geld für sowas, wenn es so ein bisschen schäbig schick look ist. Aber es gibt ja total unterschiedliche Laternen, aber ob eine Laterne leuchtet oder nicht, das hat nichts mit dem äußeren Aussehen von der Laterne zu tun, sondern nur von dem, was ist innen drin, in der Laterne. Und ich finde, das ist ein super schönes Bild für uns Menschen, wenn man das mal überträgt. Jeder Mensch ist eigentlich so eine Hülle, eine Laterne. Und wenn jetzt so reinschauen die Reihen, also da ist keiner so richtig schäbig oder so alt oder was auch immer. Aber ich sehe schon, manche sind auch ein bisschen jünger und ein bisschen frischer, manche sind so ein bisschen älter von euch, manche sind körperlich ein bisschen besser beieinander, manche nicht so beieinander, gell? Da klopft man sich schon gegenseitig auf die Schulter und so weiter. Und wir sehen alle ganz unterschiedlich aus. Die Frage ist, was strahlen wir aus als Mensch? Was strahlt aus uns hervor als Laterne? Und hier sagt Jesus Christus jetzt Folgendes. Ich schlage euch das mal, oder ich lese euch das mal vor, aus Johannes Kapitel 1, Vers 12, ist ein ganz bekannter Bibelvers, wo es auch darum geht, wer hat denn das Licht des Lebens? Wir haben da gerade was gelesen von diesem Nachfolgen, also dass Jesus sagt, wer mir nachfolgt, der hat das Licht des Lebens. Aber hier steht jetzt drin in Johannes 1, Vers 12, so viele ihn, und das ist jetzt Jesus Christus, so viele Jesus aufnahmen, also man könnte sagen, in sich hereingelassen haben, in ihr Leben aufgenommen haben. Und dann steht da drin, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu sein, denen, die an seinen Namen glauben. Das heißt, Jesus Christus sagt hier, die Menschen, die ihn aufnehmen, die können sich sicher sein, sie sind Kinder Gottes. Und die können sich sicher sein, dass dieses Licht Christus in ihnen lebt. Gibt es noch einen anderen Bibelvers, der das eigentlich verinnerlicht, wie wichtig das ist, dass man nicht versuchen muss, als Mensch aus eigener Kraft zu strahlen, sondern dass es darum geht, was ist der Inhalt? Offenbarung 3, Vers 20 ist so ein ganz bekannter Bibelvers, da sagt Jesus Christus mal, siehe, ich stehe vor der Tür und ich klopfe an, wer meine Stimme hört und die Tür öffnet, zu dem werde ich hineinkommen und wir werden gemeinsam essen oder wir werden gemeinsam das Mahl einnehmen. Das ist auch so ein Bild. Wenn ein Mensch sagt, ja, ich öffne mein Leben, meine Herzenstür, Jesus Christus, dann verspricht uns Jesus, dass er reinkommt in unser Leben. Gemeinschaft mit Jesus, nicht Regeln halten. Und deswegen ist eigentlich mal die grundlegende Frage in Bezug auf Licht sein, Hoffnungsträger sein, Menschen Perspektive ermöglichen, ihnen den Weg leuchten und so weiter. Ist erst einmal die ganz grundlegende Frage, bist du Kind Gottes? Lebt Jesus Christus, das Licht, in dir? Denn falls nicht, dann kannst du die schönste Laterne der Welt sein, aber du kannst keinem den Weg heimleuchten. Nach Hause, für das ewige Zuhause. Sondern du musst immer versuchen, aus eigener Kraft zu leuchten. Und ich glaube, das ist das, was wir als Deutschland gerade versuchen, deswegen müssen wir auch ständig Energie sparen. Wenn du versuchst, aus eigener Kraft zu leuchten, musst du immer sparen. Jesus Christus muss nicht sparen. Der ist das Licht der Welt. Und ich glaube, leider leben wir auch als Christen immer wieder so in unserem Alltag. Wir versuchen, Licht zu sein, anstatt zu verstehen, Jesus Christus ist doch Licht ohne Ende. Und wenn ich selbst versuche, Licht zu sein, klar, dann gibt es mal einen Tag, da fühle ich mich mehr als Licht und einen Tag, da fühle ich mich weniger als Licht. Aber Licht sein hat in erster Linie nichts zu tun mit der Hülle von der Laterne, sondern mit dem Innenleben der Laterne. Selbst versuchen, Licht zu sein, ist auf jeden Fall das Gegenteil von Licht ohne Ende. Die Frage ist, wann fällt denn so ein Licht auf? Und diese Laterne hier, selbst wenn ich die irgendwo mit Licht hier reingestellt hätte in diesen Raum, wo die Sonne reinscheint, wo der Beamer an ist, wo oben Licht hat, wo Tageslicht ist, da wäre den meisten wahrscheinlich die Laterne mit diesem Licht hier drin überhaupt nicht aufgefallen. Und das ist auch was ganz Grundlegendes für Licht und für Laternen. Da sagt Jesus Christus auch mal was, auch im Johannesevangelium ein paar Verse vor dem, was ich gerade gelesen habe, dass wenn man ihn aufnimmt, man Kind Gottes ist. Im Johannes Kapitel 1, Vers 4 und 5 steht über Jesus Christus, in ihm war das Leben und das Leben war das Licht der Menschen. Also Christus ist das Leben und dieses Leben ist das Licht der Menschen. Und dann steht in Vers 5 folgendes, und das Licht scheint in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht erfasst. Das ist so logisch, dass wir meistens einfach nur darüber hinweglesen. Aber was Jesus Christus tatsächlich sagt, ist, das Licht scheint in der Finsternis. Wenn ich diese kleine Laterne, die in diesem Raum oder deren Licht in diesem Raum überhaupt nicht auffällt, mit reinnehme in so eine Höhle mit den Jugendlichen und wir machen das, wir machen dann alle die Stirnlampen aus, fragen, ob das okay ist für die, weil manche haben da schon viele wilde Erlebnisse gehabt in ihrem Leben in Bezug auf Dunkelheit und so weiter. Und dann ist das Licht aus, dann ist es total dunkel und dann geben wir einer Person ein Teelicht und sagen, probier mal mit diesem einen Licht, ob du die ganze Gruppe rausbringen könntest. Ohne Licht hast du keine Chance mehr rauszukommen. Und das ist wirklich krass, die schaffen das. Das dauert zwar stundenlang, aber mit einem Teelicht schaffen die das schon, alle rauszubekommen. Dass praktisch alle gerettet werden durch dieses kleine Lichtlein. Wenn du den draußen am Eingang von der Höhle, wo das Tageslicht da ist, dieses kleine Teelicht zeigst und sagst, das ist die Rettung, glaubt dir keiner. Lacht jeder drüber. Und das müssen wir Christen mal anfangen zu verstehen. Wo sind wir denn Licht? In der Dunkelheit, sagt Jesus Christus, da fällt es auf. Je dunkler, desto auffälliger ist so kleines Licht. Ich werde es nie vergessen, ich habe vor vielen, vielen Jahren einen Bericht gelesen von einer Opernsängerin, die auch Christ war. Die hatte eine sehr, sehr erfolgreiche Aufführung und dann hat die so in diesem Bericht eben erzählt, also wie gut es gelaufen ist und so weiter. Und dann hat sie so ein Lebenszeugnis abgegeben, also einen Lebensbericht, was sie da erlebt hat als Christ in diesem Umfeld von den Opernsängern. Und wie gesagt, diese Veranstaltung hat super geklappt. Die haben dann nachher noch gefeiert da in der Umkleidekabine oder in ihrer, wo sie sich halt, keine Ahnung, fertig gemacht haben für die Aufführung. Und dann sind die da drin gesessen, irgendwann sind dann die Männer gegangen, dann waren es nur noch Frauen und dann haben die ein bisschen was getrunken und dann haben die alle irgendwie angefangen darüber zu erzählen, mit wie vielen Männern sie schon geschlafen haben. Und so kam dann eine nach der anderen dran und jede hat die andere noch irgendwie übertrumpft und was weiß ich. Und sie ist immer ruhiger geworden und wäre schier vor Scham im Erdboden versunken, weil sie gedacht hat, was soll ich da jetzt sagen? Sie war ja Christ. Und dann irgendwann hat jemand gesagt, ja du sagst ja gar nichts. Dann hat sie gesagt, ja, bei mir ist das alles ein bisschen anders. Ich bin Christ und ich bin schon seit 25 Jahren mit dem gleichen Mann verheiratet und ich bin total glücklich verheiratet. Schallendes Gelächter in der Umkleidekabine. Die ist einfach nach Hause gegangen, weil sie so fertig war. Und dann schreibt sie in diesem Bericht, in den nächsten 2 Monaten hat jede ihrer Schauspielkollegen sie irgendwie kontaktiert und darauf angesprochen und gefragt, wie schaffst du das, mit einem Mann zusammen zu sein? Und wir merken dir das an, du bist total glücklich da drin. Licht strahlt in der Finsternis, sagt Jesus Christus. Weißt du, das Problem von den Christen ist nicht, dass sie das Licht nicht haben. Das Problem von uns Christen ist oft, dass wir versuchen, uns ständig mit anderen Lichtern zu umgeben und zu schauen, wer ist denn das hellste Licht dann. Aber Jesus Christus hat gesagt, das Licht fällt auf in der Finsternis. Was passiert, wenn man als Christ immer nur versucht, mit anderen Christen zusammen zu sein? Ja, dein Licht fällt eben nicht so auf. Du vergleichst dich immer nur mit anderen Lichtern und fühlst dich vielleicht gut, weil du meinst, ein bisschen heller zu leuchten als jemand anders. Oder fühlst dich vielleicht schlecht, weil du denkst, ja, so wie die Person bin ich leider nicht. Aber wie auch immer das dann ist oder wie auch immer man sich fühlt, das ist totale Ressourcenverschwendung. Licht ist dazu da für die Finsternis. Eine weitere Sache ist, bei dieser Laterne jetzt hier, wenn man die mal so anschaut, also die ist ja äußerlich schon, ja, ich würde es jetzt als recht hässlich und heruntergekommen bezeichnen. Das ist natürlich Geschmackssache, gell? Manche schütteln den Kopf, klar. Aber anhand von meinem Geschmack. Und deswegen das Erste, was ich jetzt machen würde, an dieser Laterne, ja, entweder würde ich sie gleich wegschmeißen, oder ich würde anstattdessen eine neue kaufen, oder ich würde vielleicht mal den groben Rost runterkratzen und die vielleicht mal schöner anmalen. Und ich merke ganz arg oft, wir westlichen Christen, wir sind oft damit beschäftigt auf unser Äußeres. Auf unser äußeres Erscheinungsbild. Jetzt, wenn ich so hier in die Runde schaue, da ist wirklich keine richtig hässliche Person, die total ungepflegt ist. Zumindest ist mir niemand aufgefallen. Also so eine Person wird in den meisten christlichen Gemeinden total rausstechen. Die Frage ist, worauf soll denn unser Fokus liegen als Kinder Gottes? Nichts falsch daran, gut auszusehen, sauber sich anzuziehen, gepflegt zu sein, gut zu riechen. Gott sei Dank ist so. Aber worauf sollte denn eigentlich der Hauptfokus von uns Christen liegen? Die Frage ist ja, was sehen Menschen, wenn sie mich sehen? Sehen sie einen hübschen, gepflegten Menschen, der sich moralisch korrekt verhält? Oder begegnet ihnen Christus? Das eine muss das andere nicht ausschließen. Und trotzdem ist das die größte wichtige Frage. Weil was bringt es, wenn ein anderer Mensch merkt, ich bin ein hilfsbereiter, moralisch guter Mensch, der immer sehr schön gepflegt ist und immer pünktlich ist? Das ist die große Frage. Scheint Christus durch mich? Kann Christus sich in meiner irdischen Hülle, in dieser Laterne, kann er sich entfalten? Kann er nach außen strahlen durch mich, wenn er doch tatsächlich in mir lebt? Kolosser 1, Vers 27 ist nämlich mal dieser Ausspruch von Paulus, da geht es um ein Geheimnis, verrückt ist ein Geheimnis, das total offensichtlich ist in der Bibel, aber irgendwie ist doch ein Geheimnis, weil es ist schwierig zu greifen. Und da steht drin, Christus in euch, und das sagt er nicht nur Christus in dir und in dir, sondern Christus in den allen Christen. Christus in euch ist die Hoffnung der Herrlichkeit. Also die einzige Hoffnung, die es gibt, dass die Herrlichkeit Gottes, das Licht Gottes, die Hoffnung Gottes wieder sichtbar wird in dieser Welt, ist Jesus Christus in unserem Leben. Ganzheitlich als Gemeinde Gottes. Und oft ist man so konzentriert auf alle möglichen Dinge, dass man das Innenleben der Laterne total vernachlässigt. Wenn ich mir die Laterne so anschaue, dann sieht man im Licht, ja, das ist nicht mehr die schönste Laterne. Aber in der Dunkelheit, da fällt es nicht mal auf, ob das jetzt eine nagelneue Laterne ist oder ob es eine alte Laterne ist, ob die ein bisschen verbogen ist und verdellt ist oder ob sie makellos ist. Ob sie groß ist oder klein ist, selbst das fällt nicht mal auf. Es fällt nur das Licht in der Laterne auf. Und wisst ihr, deswegen gibt es eigentlich bei uns als Kindern Gottes nur eine einzige Priorität, auf die wir immer wieder achten müssen und die so schnell irgendwie Nebensache wird in unserem Alltag. Ich lese da mal drei Verse vor aus dem Hebräerbrief. Und zwar aus dem Hebräer Kapitel 12. Da können wir mal Folgendes lesen. Deshalb lasst nun auch uns, da wir eine so große Wolke von Zeugen um uns herum haben, jede Bürde und die uns so leicht umstrickende Sünde ablegen und mit Ausdauer laufen den vor uns liegenden Wettkampf. Und jetzt kommt die Klarheit darüber, wie funktioniert das jetzt? Diese Aufforderung, den Wettlauf zu laufen, alles abzulegen, was dich daran hindert, dann steht drin, indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, der um der vor ihm liegenden Freude willen die Schande nicht achtete und das Kreuz erduldete und sich gesetzt hat zu Rechten des Thrones Gottes. Also das ist sehr komplex, was da steht. Aber dann steht es noch ein zweites Mal drin. Denn betrachte den, also Jesus, der so großen Widerspruch von den Sündern gegen sich erduldet hat. Und wozu ist denn das so wichtig, auf Jesus zu schauen? Dann steht da noch drin, damit ihr nicht ermüdet und in euren Seelen ermattet. Also was diese Verse sagen hier ist jetzt übertragen auf dieses Bild von der Laterne. Freunde, das Außenleben von der Laterne ist eigentlich zweitrangig. Schaut erst einmal drauf, dass die Scheiben von innen sauber sind. Dass es nichts gibt, was Christus, der in dir lebt, hindern kann, nach außen sichtbar zu werden. Denn die Scheiben von dieser Laterne sind total trüb innen. Die sind richtig dreckig. Und dann nennt uns der Autor vom Hebräerbrief zwei Dinge, die das bedeutet, die Scheiben sauber zu halten. Er sagt, wir sollen jegliche Bürde ablegen und wir sollen die uns so leicht umstrickende Sünde ablegen. Jetzt je nachdem, wie man so geprägt ist und wie viel man Bibel liest und so weiter, ist Sünde ein relativ großer Begriff. Aber für viele Menschen, die Bibel lesen und das mit Jesus ernst nehmen, da würde ich sagen, da ist schon noch klar, okay, manche Dinge sind einfach Sünde. Sünde ist letztendlich ja das Gegenteil einfach von Gott selber. Zum Beispiel sollen wir deswegen nicht töten, natürlich ist es nicht nett, aber wir sollen deswegen nicht töten, weil Jesus Christus ist das Leben. Wir sollen deswegen nicht lügen, natürlich ist es nicht nett, wenn man andere anlügt, aber in erster Linie ist es ja ein Gegenspiegelbild von Jesus Christus. Jesus Christus ist die Wahrheit. Also die Lüge ist genau das Gegenteil von Jesus Christus. Und wir sehen das immer als 10 Gebote und als Verbote und was weiß ich was alles, aber eigentlich sind diese ganzen Dinge nur was, wie Christus nicht ist. Und führt uns vor Augen, wie Gott, wie makellos, wie einzigartig, wie wunderbar, wie schön Gott ist. Und jetzt sagt hier uns die Bibel, wir sollen jegliche Sünde ablegen. Weil Sünde macht die Scheiben dreckig. Jetzt ist ja mal Frage, was ist denn Sünde? Gehen wir mal in den Sport, weil das ist ja das Bild, das der Autor da benutzt. Also den vor uns liegenden Wettlauf. Was ist im Sport Sünde? Was würdet ihr sagen? Kommt drauf an, was für ein Sport, gell? Wie bitte? Undiszipliniert sein. Würdet ihr das als Sünde bezeichnen im Sport? Du sagst Betrug, du sagst Doping. Also ich würde mal sagen, ja, Doping ist Sünde. Betrug ist auch Sünde. Ich würde sagen, undiszipliniert sein ist nicht Sünde. Also im Sport ist ja Sünde das, was schwarz auf weiß definiert ist, was du nicht tun darfst, weil du sonst entweder disqualifiziert wirst oder sonst irgendwas passiert. Du kannst so undiszipliniert sein, wie du willst. Da freuen sich die anderen drüber. Du schneidest dir eigentlich nur ums eigene Fleisch. Aber Sünde im Sport ist ganz klar, zum Beispiel Doping oder Abkürzen beim 400-Meter-Lauf. Denkst du, ja, das ist ja viel zu lang, dann laufe ich halt da schön da rüber. Das ist zum Beispiel verboten, das ist Betrug. Und das ist schwarz auf weiß, ist es festgehalten. Jetzt im Sport ist es ja so, dass wenn dann tatsächlich mal rauskommt, der hat jetzt gedopt, dann hockt jeder faul vom Fernseher und sagt, ha, so ein Trottel. Der hat doch gewusst, dass das nicht erlaubt ist. War doch klar, dass das irgendwann rauskommt. Aber ich frage mich manchmal, wie ernst nehmen wir als Kinder Gottes tatsächlich Sünde? Und Sünde ist genau das in der Bibel, was schwarz auf weiß dasteht. Und das ist in der Bibel relativ offensichtlich. Und wenn ich so rumkomme, da merke ich, in Deutschland nehmen wir dieses Thema, was trübt denn unsere Scheiben? Was hindert denn Christus rauszustrahlen? Da gehen wir manchmal sehr leichtfertig damit um. Ohne das konkrete Beispiel zu nennen. Vielleicht fällt dir was in deinem Leben ein. Ich könnte viele Leben aus meinem Leben nennen. Ich nenne einfach mal eins. Wenn Gott die Liebe ist, dann ist jede Form von Lieblosigkeit Sünde. Ich kann dir gar nicht sagen, wie oft ich lieblos bin. Wie oft ich lieblose Gedanken habe. Und wie oft ich denke, das ist eigentlich gar kein großes Thema. Zum Beispiel beim Autofahren, wenn ich da schön schlecht über irgendjemand denke. Aber das sind ja alles Dinge, das nimmt mir nicht meine Gotteskindschaft, aber das macht die Scheiben trübe, dass Christus das Licht rausscheinen kann. Und deswegen ist eine gute Frage, sich selber immer wieder neu zu fragen, himmlischer Vater, ist da irgendwas, was bei mir die Scheiben trüb gemacht hat? Sünde, Dinge, von denen ich eigentlich weiß, sie gefallen dir nicht, aber ich habe es einfach weiterlaufen lassen. Und dann geht es darum, die Scheiben zu putzen, zu bereinigen, zu Jesus zu kommen und sagen, Jesus, ich bitte dich darum, vergib mir. Das ist das eine, aber das ist oft so das Offensichtliche. Weißt du, was viel, viel schwieriger ist? Bürden. Wir sollen Bürden legen. Ich gehe jetzt wieder zum Sport, also ich habe ja viele Jahre Sport gemacht, ich habe ja viele Jahre Zehnkampf auch gemacht und das Schlimmste beim Zehnkampf war die letzte Disziplin, das sind die 1500 Meter. Das sind die einzige Disziplin, wo du ein bisschen Ausdauer brauchst. Und bei den 1500 Meter, da war es zum Beispiel nicht verboten, undiszipliniert zu sein. Also du hast zum Beispiel sagen können, ja, da trainiere ich einfach nie drauf. Ist nicht verboten, kann jeder machen. Würde jeder sagen, das ist blöd, aber logisch ist, den vor dir liegenden Wettlauf wirst du wahrscheinlich nicht gewinnen, wenn du undiszipliniert bist. Oder zum Beispiel zu sagen, bevor ich die 1500 Meter laufe, ja gut, es ist ja ganz schön kalt, also nicht, dass ich da noch friere, ich nehme auf jeden Fall mal noch einen Rucksack mit, wo ich ein paar Handschuhe dabei habe und mal noch eine extra Jacke, dass ich mich ja nicht erkält dabei. Kannst du machen beim 1500 Meter Lauf? Wird keiner machen, weil er weiß, das macht mich langsam. Aber der Autor vom Hebräerbrief sagt, also Sünde kann die Scheibe trüb machen, aber auch Bürden. Wir belasten uns oft im Leben mit Dingen, die uns das Leben unnötig schwer machen. Und in Bezug auf uns als westliches Christentum würde ich sogar behaupten, meistens sind Bürden die Dinge, die wir als Segen Gottes bezeichnen. Natürlich können Bürden auch andere Sachen sein. Aber uns geht es so gut. Wir haben so viel. Und oft werden diese Dinge Bürden, die uns ablenken von dem, worum es eigentlich geht. Das ist nicht, dass wir da nicht ankommen am Ziel. Aber die machen uns langsam und erschweren den Wettlauf. Ich gebe dir einfach mal ein Beispiel aus unserem Leben. Wir sind auch Missionare, das heißt, was halt ein Missionar so kriegt, das, was von Spenden reinkommt. Und meine Frau ist bewusst zu Hause geblieben, weil wir 5 Kinder haben. Die haben gesagt, sie will die Kinder nicht von irgendjemandem erziehen lassen, sie will sich selber darum kümmern. Und wir haben immer in Miete gewohnt, aber das ist ja gar nicht so leicht, was in Miete, als Mieter zu finden. Vor allem für 5 Kinder. Und dann haben wir einfach angefangen dafür zu beten, dass Gott uns irgendwie ein Haus schenkt. Völlig irre eigentlich, aber das ist tatsächlich passiert. Wir haben ein Haus, das gehört zwar, was weiß ich was, den Darlehensgebern, aber wir wohnen in dem Haus und laut Kaufvertrag gehört das Haus uns. Wir sagen, das war absolutes Wunder und ein absoluter Segen Gottes. Jetzt wohnen wir seit 5 Jahren in dem Haus, das ist ein altes Haus. Du und ich kann dir sagen, manchmal ist dieser Segen Gottes eine ganz schöne Bürde. Weil ich bin Handwerker, ich sehe auch, wenn irgendwas nicht funktioniert. Und mir geht es dann auch gegen Strich und ich will dann, dass das gescheit funktioniert und dass er einigermaßen ordentlicher aussieht. Und ich merke aber, wie sehr das oft meinen Fokus und meine Zeit in Anspruch nimmt. Und ich habe so oft gedacht, das ist total schön, ein eigenes Haus zu haben, aber manchmal ist es auch ganz schön eine Bürde. Bevor wir ein eigenes Haus hatten, da waren wir viel freier und ungebundener in Bezug auf manche Themen. Auf der anderen Seite würden wir nie ein Haus finden, wo wir so günstig in Miete wohnen könnten, wie das Haus damals besitzen. Das ist die andere Seite. Aber ich habe gemerkt, selbst das, was wir als Segen Gottes bezeichnen, kann ganz schön beschweren, kann eine Bürde sein. Und dann ist die Frage, was macht man mit der Bürde? Bei diesem IT-Projekt, das wir machen, Credle, da ist ein Unternehmer drin, der ist praktisch einer der Firmen, die das umsetzen. Und das war ein sehr erfolgreicher Unternehmer. Also da waren riesige Projekte mit Microsoft und mit Dell und was weiß ich was involviert. Und der hat so einen absoluten Autofimmel. Also ist immer Rennen gefahren und hat so Renntrainings mitgemacht. Ich weiß nicht, wie viele Autos der hatte und was weiß ich was alles. Und dann ist er mal krank geworden und hat eigentlich seinen ganzen Reichtum, Haus, was weiß ich, was er alles gehabt hat, hat ihm nichts mehr groß bedeutet und er ist krank geworden und hat Jesus gesagt, Jesus, wenn du mich da nochmal rausholst aus dieser Depression, dann gebe ich einfach mein Leben dir. Mit allem, was ich bin und habe, ganz egal. Vorher war er immer so unterwegs, ja Jesus, ich bin halt da, mach mal Ding und komm du ein bisschen mit und segne mich ein bisschen. Und als er dann wieder gesund geworden ist, da hat er dann eigentlich genauso weitergelebt. Und jetzt, seit er in dieses Projekt da involviert ist, Credle, und auch mal mit Menschen zu tun hat, die ganz anders leben, jetzt wie so ein Unternehmer oder wie er einfach das gewohnt war, da hat er, ohne dass das jemand angesprochen hat bei ihm, hat er angefangen, irgendwie das ganze Zeug, was er gehabt hat, wirklich systematisch abzubauen. Also er hat immer noch ein schönes Auto, aber halt eins. Der hat dann auch irgendwann gemerkt, ja, ich habe so viel Zeug, das kostet mich alles nur Zeit und Energie und viel Geld, das irgendwie zu erhalten. Dann hat er das Haus verkauft, ist in eine Wohnung gezogen mit einem Kellerraum, wo er gesagt hat, wenn der voll ist, dann können wir halt nicht mehr haben. Und weißt du, was der neulich zu mir gesagt hat? Ich bin noch nie so unbeschwert durchs Leben gegangen. Und ich denke, gerade wir im Süddeutschen, wir bürden uns manchmal ganz schön viel auf. Und die Frage ist, ist es wirklich was Gott will, dass wir diese Päckchen tragen? Oder sind es vielleicht Bürden, die verhindern, dass Christus das Licht durch uns sichtbar werden kann? Ich merke das auch im Gespräch, gerade bei uns in Hohenlohe, das ist eine relativ reiche Gegend, da geht es bei vielen Christen schon nicht mehr darum, dass man was zu vererben hat an die Kinder, ein Haus, sondern geht schon darum, dass man genügend Häuser hat, dass man an die Enkelkinder auch noch was vererben kann. Also was für ein Irrsinn ist es eigentlich, wenn andere Kinder Gottes nicht mal was zu essen haben? Und die Bibel sagt hier, wenn wir nicht auf Christus schauen, dann werden wir müde und matt. Und wenn ich so rumkomme in Deutschland, da erlebe ich viele müde und matte Christen. Da scheint irgendwie nicht viel Feuer da zu sein. Die versuchen immer irgendwie Energie zu sparen, nur das Nötigste zu investieren, was auch immer. Und die wichtige Frage für jedes Kind Gottes ist eigentlich völlig unabhängig davon, wie dein und mein Leben nach außen hin aussieht. Wie sieht unser Leben von innen aus? Wie sehen unsere Scheiben aus? Wie sehr kann Jesus Christus das Licht ungehindert durch dein und mein Leben nach außen dringen, damit es für andere sichtbar wird? In Bezug auf diese Verse, die wir da zum Einstieg gelesen haben aus der Bergpredigt, Matthäus Kapitel 5, lese ich gerade nochmal kurz vor, wo Jesus Christus uns zuspricht, die wir seine Kinder sind, wenn du sein Kind bist. Ihr seid das Licht der Welt. Eine Stadt, die auf einem Berg liegt, kann nicht verborgen sein. Und dann steht da, man zündet auch nicht eine Lampe an und setzt sie unter den Scheffel, sondern auf das Lampengestell und sie leuchtet allen, die im Haus sind. Ist auch so ein interessantes Bild. Also klar, Jesus Christus ist das Licht. Wenn Jesus Christus in uns lebt, dann wird er für andere sichtbar. Und jetzt sagt er, es ist doch total logisch, dass man so ein Licht nicht unter den Scheffel stellt. Und der Scheffel war wie so ein Mülleimerle, könnte man sich das vorstellen. Also so 9 Liter Hohlmaß. Und jetzt stell dir das einfach mal vor, ich nehme diese Laterne, das Lichtlein brennt, und ich setze den Scheffel über das Licht. Da kann das Licht brennen und es sieht kein Mensch. Das Interessante ist, wenn das ein abgedichteter Scheffel ist, also wo kein Sauerstoff durch kann, dann geht irgendwann das Lichtlein auch noch aus. Da drin, weil es keinen Sauerstoff mehr hat. Und deswegen sagt Jesus Christus, das wäre doch völlig bescheuert, das Licht unter den Scheffel zu stellen, da wo es keiner wahrnehmen kann. Wir sollen darüber nachdenken, was bedeutet das Licht aufs Lampengestell zu stellen. Jetzt ist die Frage, was bedeutet es, das Licht unter den Scheffel stellen? Und man, ihr mietet jetzt das Haus hier nur, aber ich frage mich manchmal, sind unsere Gemeinden so Scheffel? Weißt du, das Interessante ist, ich habe jetzt viel zu tun gehabt mit verfolgten Christen, die haben gar kein Gemeindehaus. Deswegen, egal wo die sind immer sichtbar für andere. Da wird immer Christus sichtbar. Jetzt, wenn wir als Christen zusammenhocken in irgendwelchen Gebäuden, nicht, dass es falsch wäre. Aber weißt du was? Menschen, die da außen vorbeilaufen, die denken vielleicht, was machen die denn da? Was ist das für eine komische Gruppe da drin? Aber die kommen nicht mit dem Licht in Berührung. Und manchmal glaube ich, auch die Infrastrukturen können ein Scheffel sein, die wir genießen können und die wir als Segen Gottes ansehen. Jetzt ist die Frage, was bedeutet es für dich und mich, für mich persönlich, das Licht auf den Scheffel zu stellen? Vielleicht bedeutet es für dich in der Firma, sich nicht irgendwo immer nur hinten zu verstecken, dass man ja nicht auffällt. Sondern mit dem Bewusstsein reinzugehen in die Firma, ich bin Teil vom Licht der Welt, weil Christus in mir lebt. Jesus, das Licht. Da gehst du mit einem ganz anderen Selbstbewusstsein, nicht mit Arroganz, aber mit einem ganz anderen Bewusstsein in deine Firma oder in dein Umfeld. Weißt du, für uns persönlich als Familie bedeutet es, zum Beispiel diese Getaway Days zu machen. Das Licht auf den Berg zu stellen oder auf das Lampengestell zu stellen, so dass es jeder sehen kann. Also wir machen bewusst Dinge, wo Menschen in Berührung kommen mit Jesus, wo über Jesus gesprochen wird und wo sie sehen können unser Leben. Also wir sind ja eine Woche auf einer ganz einfachen Berghütte mit denen zusammen, Tag und Nacht. Und da kommen viele Herausforderungen. Und weißt du was, die beobachten uns ständig. Und wir gehen mit dem Bewusstsein rein, die werden irgendwie eine Begegnung haben mit Christus. Weil er in uns lebt. Und wenn du hörst, was die einem spiegeln, dann so nach so einer Woche, dann merkst du, krass. Uns ist es so vorgekommen, als ob da gar nichts passiert ist. Aber was die erlebt haben, das war was ganz anderes, wie das, was sie sonst überall sehen und erleben. Und das sage ich nicht, das liegt daran, dass wir bessere Menschen sind als andere Menschen, sondern es liegt einfach daran, dass Christus in uns lebt. Total faszinierend. Oder Creedle. Weißt du was? Das Internet ist ein ganzes Universum, das wir Christen aus unserem Denken manchmal total verbannen. Wir nutzen es zwar, aber wir haben so viel Angst davor und es ist so schlecht. Und wisst ihr was? Das brauchen wir gar nicht abstreiten. Da ist viel bedrohlich und verrückt und schlecht und böse. Auf der anderen Seite überlege mal, in welche Zeit wurde denn Jesus Christus reingeboren? Das war die Zeit, in der die Römer versucht haben, die Weltherrschaft zu bekommen. Und um diese Weltherrschaft auszubreiten, haben die überall hin Straßen gebaut. Jetzt ist Jesus genau in diese Zeit reingeboren worden. In der Bibel steht, als die Zeit erfüllt war, also genau zum richtigen Zeitpunkt, zu Gottes Zeitpunkt. Und weißt du, warum sich das Evangelium so schnell verbreitet hat? Weil es überall Straßen gab. Die Straßen waren eigentlich dafür gedacht, was total Brutales und Irres eigentlich voranzutreiben. Die römische Weltmacht. Und Gott hat sie benutzt, um sein Evangelium rasend schnell unters Volk zu bringen. Weißt du was? Das Internet ist das größte Straßennetz, das es gibt. Die Frage ist, nutzen wir Christen das überhaupt? Und ich kann dir sagen, mehr als sonst irgendwo wird im Internet sichtbar, dass die Menschen auf der Suche sind. Nach Sinn, nach Christus und nach dem christlichen Glauben. Und deswegen machen wir halt das. Aber ich schließe ab nochmal mit diesen Worten, die Jesus Christus uns zuspricht. Ihr seid das Licht der Welt. Jeder Jesus-Nachfolger hat Jesus Christus, das Licht in sich. Und nichts kann dieses Licht wieder nehmen. Deswegen einfach diese Frage zum Abschluss. Die erste grundlegende Frage ist mal, bist du Kind Gottes? Lebt Christus das Licht in dir? Hast du dein Leben geöffnet, dass Christus hineinkommen kann? Denn wenn nicht, kannst du viel versuchen. Die zweite Frage, wenn Christus in dir lebt, wohin trägst du das Licht? Einfach nur zu anderen Lichtern oder bist du bewusst als Licht in der Dunkelheit unterwegs? Die dritte Frage, wie sieht deine Laterne von außen, innen aus? Wie sehen die Scheiben aus? Kann Christus das Licht wirklich ungehindert durch mich strahlen? Und dann die letzte Frage, steht deine Laterne wirklich auf dem Lampengestell oder irgendwo unterm Scheffel? Und das gilt für uns alle, wenn wir nicht auf Christus schauen, werden wir alle relativ schnell müde und matt. Und deswegen will ich euch einfach einladen, mit diesem Bewusstsein in euren Alltag zu gehen. Ihr seid das Licht der Welt. Schau auf Christus. Und achte darauf, dass alles, was Christus hindert, durch dich sichtbar zu werden für andere Menschen, dass du das radikal ausräumst. Denn das Dringendste, was unsere Welt braucht, ist Licht, ist Hoffnung, ist Perspektive, ist das Bewusstsein. Nicht wir können den Karren aus dem Dreck ziehen, aber Christus kann alles verändern. Und wenn ich auf Christus vertraue, dann läuft vielleicht nicht im Alltag alles rund und trotzdem weiß ich, das Beste kommt noch. Und für mich geht es gut aus, wenn ich Christus habe. Und diese Hoffnung und diese gute Botschaft anderen teilhaben zu lassen, das ist unser Auftrag als Kinder Gottes. Und da wünsche ich euch einfach Gottes Segen dafür, individuell und als Gemeinde. Ich bete noch. Jesus, ich danke dir so sehr dafür, dass du das Licht der Welt bist. Und ich danke dir dafür, dass du noch so viel mehr bist, Jesus. Und gleichzeitig will ich dich um Vergebung bitten in meinem eigenen Leben für die vielen, vielen Momente, wo ich selber versuche, Licht zu sein. Wo ich selber versuche, so zu sein, wie nur du bist, Jesus, anstatt dass ich dich einfach sein lasse in meinem Leben. Dir einfach die Herrschaft überlasse und sage, Jesus Christus, du darfst dich uneingeschränkt entfalten in meinem Leben. Zeig mir, wo ich dir im Weg stehe. Jesus, ich will beten für jeden, der heute Morgen in diesem Raum sitzt, in dem du noch gar nicht lebst. Ich will beten dafür, Jesus, dass du so an der Tür klopfst, dass diese Person das im tiefsten Inneren ganz bewusst wahrnimmt. Und dass diese Person noch heute ihre Herzen zu öffnet und du hineinkommen kannst in dieses Leben. Jesus Christus, für uns, die wir dich schon kennen dürfen, will ich einfach beten, dass du uns hilfst, zu verstehen, dass das Licht im Dunkeln am meisten auffällt. Und dass du uns auch individuell zeigst, was hat es zu tun mit unserem Leben und mit unserem Alltag. Und Jesus Christus, da wo wir das Licht unter den Scheffel gestellt haben, vielleicht unsere Gaben unter den Scheffel gestellt haben, was wir zu sagen haben unter den Scheffel gestellt haben, da vergib uns, Jesus, und zeig uns individuell, aber auch kollektiv als deine Gemeinde, was bedeutet es, das Licht aufs Lampengestell zu stellen. Jesus, wir beten dich an und danken dafür, dass du alles bist. In Jesu Namen. Amen.